Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Heute hat in Deutschland der zweite harte Lockdown begonnen, an einem Tag, an dem das Robert-Koch-Institut berichtet, dass in den letzten 24 Stunden 950 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben sind. Und an einem Tag, an dem die Bundeskanzlerin sich relativ routinemäßig mittlerweile den Fragen der Abgeordneten im Bundestag stellen musste. Und da ging es natürlich auch um die Pandemie. Klaus Remme.
Die Bundeskanzlerin wurde nicht nur, aber auch nach den Anti-Corona-Maßnahmen befragt. So wollte die Abgeordnete Aschenberg-Dugnus von der FDP wissen, warum man Menschen über 60 nicht per Post mit FFP2-Masken versorgt habe, anstatt die Masken aktuell nur zum Abholen in Apotheken vorzuhalten und so für Warteschlangen zu sorgen.
Wir standen vor der Frage, vor Weihnachten nichts zu tun oder dies zu tun und haben uns dafür entschieden, alle, die jetzt sagen, ich bleibe lieber zu Hause, ich möchte die jetzigen Masken nicht haben, werden im Januar Masken bekommen, die auf einem anderen Wege und dann auch mit fälschungssicheren Dokumenten verbunden sind, sodass da auch kein Missbrauch betrieben werden kann. Und dann würde ich sagen, wenn so viele Menschen dieses Angebot wahrnehmen wollen, war es vielleicht auch nicht ganz so falsch.
Antje Heiduck von den Grünen verwies auf Ungleichheiten mit Blick auf staatliche Hilfen. Während etwa der Gastronomie im November und Dezember gemessen am Umsatz des Vorjahres geholfen werde, gehe es nun lediglich um Unterstützung der Fixkosten. Die Bundeskanzlerin begründete das mit der langen Phase von Schließungen im November und Dezember, erklärte aber auch:
Wer jetzt durch die Einschnitte im Dezember einen Umsatzeinbruch von mehr als 40% haben sollte, der hat nach der Überbrückungshilfe 3 nochmal Anspruch auf den Mechanismus der November-Dezember-Hilfe. Und in dieser Kombination glauben wir, dass wir ein Instrument geschaffen haben, was nachhaltig ist und trotzdem gerecht.
Und dann ging es ums Impfen. Der AfD-Abgeordnete Uwe Witt sprach von genmanipulierten Impfstoffen. Angela Merkel widersprach.
Und dann würde ich Sie bitten, dem Sachverhalt entsprechend nicht von irgendwelchen genmanipulierten Dingen zu sprechen. Das ist ein Impfstoff, der genetische Komponenten enthält und damit sehr präzise funktionieren könnte, so jedenfalls die jetzigen Laborergebnisse oder Versuchsergebnisse der Phase 3 Studien.
Ich erahne, dass Sie kein besonderer Freund des Impfens sein könnten, sagte Merkel. Man wolle ja auch keine Impfpflicht, aber
wenn das mehr als 40, 50, 60% der Bevölkerung sein sollten, dann werden wir noch sehr lange eine Maske tragen müssen.
Angela Merkel hat sich heute den Fragen des Bundestags gestellt, am ersten Tag des neuen zweiten harten Corona-Lockdowns und auch an einem Tag, an dem eine Nachricht aus Zittau in Sachsen viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Ein Klinikum dort soll bereits mehrfach entschieden haben, welcher Patient, welche Patientin ein Beatmungsgerät bekommt und wer nicht. Also quasi, wer eine Chance zum Überleben hat und wer nicht. Der ärztliche Leiter dieses Klinikums hat das während eines Bürgerforums beschrieben, gestern schon. Und unser Sachsen-Korrespondent Alexander Moritz, der war dabei und hat im Deutschlandfunk Kultur heute beschrieben, was dieser Arzt dort gesagt hat.
Er hat sehr frei die Situation beschrieben, hat unter anderem gesagt, es gibt dort eben eine Notsituation, die schon mehrfach aufgetreten sei, in der die Ärztinnen und Ärzte überlegen mussten, welcher der Patienten bekommt noch Sauerstoffbeatmung und wer bekommt keine Sauerstoffgeräte mehr.
Bei diesen Überlegungen wird oft der Begriff Triage verwendet. Das ist eigentlich ein normales Verfahren in Notaufnahmen. Es geht darum, wer wird zuerst behandelt, was ist gerade wichtiger. Triage jetzt hat aber ganz andere mögliche Konsequenzen, nämlich eben die Frage, wer bekommt ein freies Bett, wer wird beatmet und wer eben nicht. Das Klinikum in Zittau selbst sagt, wir prüfen diese Aussagen gerade, aber es gibt viele Intensivstationen und Kliniken überall im Land, die sich davor fürchten, bald diese Entscheidung treffen zu wollen. Und nach welchen Kriterien das überhaupt möglich ist, das kann ich jetzt mit Alexander Katalinic besprechen. Er ist der Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie der Universität Lübeck. Schönen guten Abend.
Ja, schönen guten Abend aus Lübeck.
Sie haben mit anderen in der Deutschen Medizinischen Wochenschrift schon im April geschrieben, diese Pandemie kann dazu führen, dass angemessene Versorgung jedes Einzelnen nicht mehr gewährleistet werden kann. Sehen wir das in Zittau jetzt?
Ja, also in Zittau und möglicherweise in den nächsten Wochen auch noch in anderen Regionen werden die Intensivbetten ja extrem knapp. Und dann wird es zu Situationen kommen, wo es eben auf einen freien Platz möglicherweise zwei Patienten, Patientinnen gibt, die intensivpflichtig sind. Und dann steht der zuständige Arzt, die zuständige Intensivstation vor der großen Frage, welchen der Patienten behandle ich nun? Und das kann leider in den nächsten Wochen auf uns zukommen. Wir wissen ja, die schweren Fälle folgen ja der Inzidenz, und der Lockdown wird zwar dazu führen, dass die Fälle zurückgehen, aber die schweren Fälle wird es noch in den nächsten 1-2 Wochen auf jeden Fall vermehrt geben.
Gibt es dann klare Kriterien für Medizinerinnen und Mediziner, wie sie zu entscheiden haben?
Ja, also das Thema Triage ist ja jetzt nichts ganz Neues. Das kennen wir aus der Notfallmedizin ja bereits bei Katastrophen, großen Unfällen, wenn es viele Verletzte gibt. Auch da gibt es gute und anerkannte Regeln, wie man hier vorzugehen hat. Und das sind medizinische, ganz klar medizinische festgelegte Regeln, die letztendlich, mit denen man letztendlich beurteilen möchte, wie ist denn die Erfolgsaussicht, wenn ich einen Patienten behandle. Und da gibt es Kriterien wie den Schweregrad, da gibt es Begleiterkrankungen, der allgemeine Gesundheitszustand und noch viele weitere Punktesysteme, die einem dann als Arzt eine Leitschnur geben, ob welcher Patient die größere Chance hat oder nicht. Das sind rein medizinische Regeln. Aber wir sehen jetzt in der Corona-Pandemie immer häufiger auch Situationen, wo wir eben 2 Patienten haben, die letztendlich gleichwertige Überlebenschancen haben. Und was machen wir dann? Das ist die große Frage.
Haben Sie eine Leitlinie, eine Empfehlung?
Also eine richtige Empfehlung haben wir nicht. Aber wenn man in die Literatur guckt, dann werden natürlich etliche Punkte hier diskutiert, die man nachrangig, also nach den medizinischen Faktoren, berücksichtigen könnte. Und da steht an erster Stelle in der Diskussion natürlich ganz im Vordergrund das Alter. Das Alter ist verbunden mit der restlichen Lebenszeit, und ein jüngerer Mensch hat natürlich noch mehr Lebensjahre vor sich als ein älterer Mensch. Aber es gibt auch noch andere Faktoren, die diskutiert werden. Der soziale Beitrag einer Person. Oder nehmen Sie das typische Beispiel einer verwitweten Mutter mit 3 Kindern. Hat die ein höheres Gewicht als vielleicht eine gleich schwer kranke Person ohne Kinder? Das sind Fragen, die müssen diskutiert werden. Und derzeit werden sie eben nicht diskutiert.
Aber da wird ja im Endeffekt dann der Wert eines Lebens entschieden. Kann man da überhaupt die richtige Entscheidung treffen?
Was die richtige Entscheidung ist, das müssen wir als Gesellschaft letztendlich festlegen. Ob die dann richtig ist oder nicht, das, wie gesagt, müssen wir als Gesellschaft sehen. Das große Problem, das ich im Augenblick sehe, dass wir uns als Gesellschaft, vielleicht sogar als Ärzteschaft auch, darum drücken, solche Fragen zu beantworten und dann letztendlich den Arzt am Patientenbett, den armen Kollegen, dann in die Lage zu versetzen, zu entscheiden. Denn er hat die Situation, er hat 2 Patienten vor sich, und er muss sich jetzt entscheiden, wen gebe ich ans Beatmungsgerät und wen nicht.
Wir drücken uns jetzt, sagen Sie. Heißt das, wir stehlen uns tatsächlich aus der Verantwortung? Die Frage ist ja auch, wer will das entscheiden? Wer will diese Liste aufstellen? Wer will festlegen, welches Leben wie viel Wert hat?
Das ist eine gute Frage, aber dafür haben wir ja auch Medizinethiker. Wir haben einen Ethikrat, die Bundesärztekammer beschäftigt sich hier, und im Augenblick ist es eben so, dass hier gesagt wird, das Alter ist zum Beispiel ist kein alleiniges Kriterium für eine Entscheidung, für eine Priorisierung. Und aber darüber müssen wir ja trotzdem diskutieren, weil sich solche Situationen jetzt möglicherweise einstellen, und in anderen Ländern, wie zum Beispiel in Elsass, in Frankreich oder in Italien, in Bergamo, haben sich solche Situationen auch gegeben. Und die Kollegen, die dann entscheiden mussten, ohne einen gestärkten Rücken durch die Gesellschaft, für die ist das extrem schwer und belastet deren Gewissen natürlich maximal.
Am Ende werden die Medizinerinnen und Mediziner natürlich trotzdem relativ alleine dastehen und entscheiden müssen, ob nun in einem großen Team oder in einem kleinen Team. Gibt es denn eigentlich dafür auch für das medizinische Personal Betreuung in der Frage, dass man das dann auch selber verarbeiten kann, diese Entscheidung von Leben und Tod getroffen zu haben?
Also es gibt in einem Klinikum, wie zum Beispiel bei uns, auch klinische Ethikkomitees, die einem, wenn die Zeit ausreicht, auch bei solchen Entscheidungen durchaus unterstützen können. Aber wenn es dann zur Entscheidung kommt und man muss als Arzt damit leben, dann gibt es natürlich auch hier eine, in den großen Klinikas auch eine psychologische Betreuung. Aber die Frage ist, muss es denn wirklich so weit kommen oder soll man nicht den Kollegen vorher schon den Rücken stärken und auch Leitlinien vorgeben, die über das rein medizinische hinausgehen? Also ich möchte nochmal betonen, für den medizinischen Sektor, da hat auch die Deutsche Vereinigung der Intensivmediziner auch im Rahmen der Pandemie ganz gute Arbeit geleistet und klare Regeln vorgegeben. Aber wir werden trotzdem an diese Situation kommen, wo wir zwei medizinische gleichartige Fälle haben und dann müssen wir entscheiden. Und für mich steht am ersten Punkt eigentlich die Diskussion, ist es, also erstmal muss man diese Situation zustimmen, dass es bejahen, dass es diese Situation kommt, zu dieser Situation kommen kann, dass wir zwei gleichwertige Fälle haben. Und dann müssen wir diskutieren, was sind die Kriterien, die ein Arzt dann vor Ort tatsächlich überhaupt noch überprüfen können. Und da kommt man letztendlich dann irgendwann auf das Lebensalter.
Alexander Katalinitsch, Direktor des Instituts für Sozialmedizin und Epidemiologie an der Universität Lübeck, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank.